Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Yes, of course we will lose. Not one day. Of course we will lose some our territories and etc. But totally it для нас це буде великий виклик, як потім повертатися.
Ohne schnelle Hilfe aus den USA werde die Ukraine den Krieg gegen Russland bald verlieren. Davor hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in den letzten Wochen intensiv gewarnt. Jetzt bekommt er, was er will.
Russia and Iran and China are working together. Their advance threatens the free world and it demands American leadership.
Doch der Weg zu diesem 61 Milliarden Dollar schweren Hilfspaket war ein langer und ein regelrechter Politkrimi.
This is the third betrayal by Mike Johnson. And then he did this bullshit in here on the House floor, foreign war package that does nothing for America. It's unbelievable.
Wir sprechen heute darüber, warum die US-Hilfe für die Ukraine nach Monaten in der Warteschleife nun doch noch auf den Weg gebracht wurde. Und wir schauen uns an, ob diese Unterstützung der Ukraine tatsächlich zum Erfolg verhelfen kann. Manuel Escher aus der Standard Außenpolitik-Redaktion. Wir haben schon einige Podcasts gemacht über einige Themen. Wir haben noch nicht so oft gesprochen über Beschlüsse, die im US-Repräsentantenhaus konkret gefallen sind. Aber da ist in den letzten Tagen etwas sehr Bemerkenswertes und auch Wichtiges passiert. Was ist denn da konkret beschlossen worden?
Es ist ein Hilfspaket beschlossen worden, das unter anderem, aber auch vor allem Gelder für die Ukraine frei gibt, und zwar gleich mehr als 60 Milliarden US-Dollar, nachdem monatelang Stillstand geherrscht hat und sich die zwei Fraktionen gegenseitig blockiert haben, sehr zum Missfallen der Ukraine, die diese Hilfen dringend benötigt. Also ganz konkret ist dieses Paket beschlossen worden und gleich mit noch Hilfen für Israel, wobei auch Hilfsgelder für Gaza enthalten sind, und Hilfen für Verbündete von den USA in Asien und zusätzlich noch ein Sicherheitspaket, das unter anderem einen Weg zum Verbot von TikTok ebnen soll. Und das Ganze ist beschlossen worden, was auch sehr ungewöhnlich ist, mit einer großen Mehrheit von Abgeordneten beider Parteien, also insgesamt 311 zu 122. Dazu muss man wissen, es ist fast ausgeglichen eigentlich die Abgeordnetenzahl. Es gibt ein paar mehr republikanische Abgeordnete als Demokraten, deswegen kontrollieren sie die Kammer. Aber Entschlüsse mit dieser Höhe in so sensiblen Themen sind äußerst selten. Und herausgestochen ist auch, dass bei der Ukraine der Vorlage, die der republikanische Parlamentspräsident Mike Johnson, der sogenannte Speaker, vorgeschlagen hat, alle 210 abstimmenden Demokraten zugestimmt haben, aber nur 101 Republikaner und 112 Abgeordnete aus seiner eigenen Partei dagegen gestimmt haben. Durchgegangen ist es trotzdem, und das ist das, was am Ende zählt und die große Geschichte ist.
Da sind viele bemerkenswerte Punkte dabei, die wir noch im Detail besprechen müssen. Aber ich glaube mal, der größte Elefant im Raum, du hast schon gesagt, dass dieses Paket seit langer Zeit diskutiert worden ist, dass man schon lange davon hört in den Medien und so weiter. Warum hat es so lange gedauert, bis es jetzt tatsächlich beschlossen worden ist?
Genau, also die Vorgeschichte ist tatsächlich relativ kompliziert und lang. Man hat noch in Erinnerung, dass das amerikanische Parlament, Senat und Repräsentantenhaus, die das gemeinsam ja eigentlich beschließen müssen, in der Zeit zwischen dem Februar 2022 und Anfang 2023 sehr viele Hilfen für die Ukraine beschlossen haben, damals mit den Stimmen der Demokraten, die noch auch das Repräsentantenhaus kontrolliert haben. 2023 ist ein neuer Kongress zusammengetreten nach den Kongresswahlen, wo die Republikaner das Repräsentantenhaus kontrolliert haben. Und plötzlich sind die Hilfen stärker stillgestanden. Im Sommer und im Herbst hat es danach ausgesehen, als gäbe es Möglichkeiten, Ukraine-Hilfen zu beschließen. Und dann gab es allerdings so eine Art parteiinternen Putsch bei den Republikanern. Die haben ihren damaligen Parlamentspräsidenten Kevin McCarthy abgewählt. Gefolgt sind mehrere Wochen, in denen nicht ganz klar war, wer künftig die dritte Person im Staat in den USA sein wird, also die dritte in der Reihenfolge der Ämter, nämlich eben der Speaker. Schließlich hat sich ein ziemlich unbekannter, weit rechts stehender Abgeordneter aus Louisiana namens Mike Johnson durchgesetzt, der auch unter anderem von radikalen Anhängern von Donald Trump unterstützt worden ist. Deren Stimmen braucht er auch, weil wir haben ja schon gehört, die Stimmverhältnisse im Repräsentantenhaus äußerst knapp sind. Und ein wichtiger Hintergrund, den man dazu wissen muss, ist, dass eine einzige Abgeordnete oder ein einziger Abgeordneter eine Abstimmung zur Absetzung des Speakers in die Wege leiten kann. Das ist Kevin McCarthy so passiert und davor hat auch Mike Johnson Angst. Und aus diesem Grund ist unter anderem bei den Ukraine-Hilfen, die eben die radikalen Republikaner stärker ablehnen, relativ lang nichts weitergegangen. Johnson hat sich argumentativ darauf versteift, dass diese Ukraine-Hilfen nur gemeinsam mit einem Hilfspaket für die amerikanische Südgrenze, also die Grenze zu Mexiko, beschlossen werden sollen. Da wurde dann länger verhandelt. Am Schluss gab es ein Paket, auf das sich die Vertreter beider Parteien geeinigt haben. Das ist dann gescheitert, nachdem Donald Trump sein Missfallen geäußert hat. Der nämlich will seinen Wahlkampf für die aktuelle Präsidentschaftswahl mit dem Thema Grenze führen. Und wenn dieses Problem gelöst ist, dann geht das nicht mehr. Und deswegen hat er diese Lösung torpediert. Und dann gab es wieder einige Zeit Stillstand. Mike Johnson hat seine Energie darauf verwendet, die Finanzierung des amerikanischen Haushalts zu sichern. Da gab es eine Abstimmung Ende März, die dann erfolgreich ausgegangen ist. Und danach war die Frage, bringt er jetzt diese Ukraine-Hilfen und auch Hilfen für andere Staaten wieder zur Abstimmung oder nicht? Und dann hat er sich zur Überraschung von vielen dafür entschieden, das zu tun. Und das war die Abstimmung, die am Samstag letztlich durchgegangen ist.
Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, es geht da um politisches Hickhack. Also die USA haben ganz lange die Ukrainischen unterstützt und dann ist diese Unterstützung zum Erliegen gekommen, weil man sich ihnen politisch eben nicht einigen konnte, gestritten hat, wohl auch wegen republikanischer Wahlkampftaktik von Donald Trump.
Völlig richtig. Es geht einerseits darum, dass die republikanische Partei innerlich ziemlich zerrissen ist und dass länger es so gewirkt hat, als würde Trump auch einen Ukraine-Deal, ohne das so deutlich zu sagen, nicht gutheißen. Und es geht darum, dass Mike Johnson in seinem Job davon abhängig ist, von der Unterstützung radikaler Republikaner und Republikanerinnen und er sich deswegen nicht getraut hat und auch unter Druck gestanden ist, dieses Paket nicht zur Abstimmung zu bringen.
Aber jetzt sitzen wir hier heute vor allem aus dem Grund, dass dieses Paket erfolgreich beschlossen worden ist am vergangenen Wochenende. Du hast doch gesagt, dieser Mike Johnson, der ist ja eigentlich Republikaner aus dem Umfeld von Donald Trump oder aus der Partei zumindest. Warum hat er sich plötzlich umentschieden nach diesem ganzen Hin und Her?
Also das eine ist, wie schon erwähnt, dieser Budgetbeschluss, der war ihm wichtig. Der ist wichtig fürs Funktionieren des amerikanischen Staates, auch noch wichtiger als die Ukraine-Hilfen, das sind natürlich. Und den wollte er zuerst durchbringen. Das geht nicht mehr, wenn er abgewählt ist und dann wieder wochenlang Chaos herrscht bis zur nächsten Speakerwahl. Und das ist wahrscheinlich, glaubt man, einer der Gründe auch für sein Zögern und auch natürlich die Tatsache, dass er so unter Druck gestanden ist. Danach ist sozusagen sein Feld frei. Es sind jetzt noch bis zu den nächsten Wahlen im November einige Monate Zeit, in denen der Kongress Beschlüsse fassen kann. Und er muss sich natürlich überlegen, was er mit dieser Zeit macht. Er ist da sicher auch unter Druck und unter Einfluss gestanden, jetzt von Republikanern, die zwar auch weit rechts stehen, so wie er, aber eben die Unterstützung der Ukraine für wichtig halten, auch für die Sicherheit der USA. Und so wie er es erzählt, hat er sich zurückgezogen, hat, ist ein sehr christlicher Mensch, wie er immer wieder auch betont, das Gebet gesucht und hat sich dann, behauptet er, entschieden, das Richtige zu tun und das zur Abstimmung zu stellen. Tatsächlich gibt es vielleicht auch andere Überlegungen. Johnson kann sich ausrechnen, dass er als Speaker, der er ja eher zufällig geworden ist, wahrscheinlich über das Wahldatum hinaus so und so ein Ablaufdatum hat. Also die Demokraten, wenn sie die Mehrheit gewinnen im Herbst, werden ihn kaum wählen, dann wird seine Karriere nicht sehr weit laufen. Und auch die Republikaner werden sich vielleicht einen anderen Kandidaten suchen oder eine andere Kandidatin als einen weitgehend anonymen Abgeordneten aus Louisiana. Und vor diesem Hintergrund kann er natürlich jetzt sich noch einen Namen machen, kann seinen Namen auch noch in den Geschichtsbüchern unterbringen, kann sich profilieren als jemand, der doch das Land und die Sicherheit am Schluss an oberste Stelle gesetzt hat und das wird sicher bei der Entscheidung auch eine wichtige Rolle gespielt haben.
Ist dieses Paket jetzt wirklich schon fix und fertig und beschlossen? Wie geht es da jetzt weiter?
Zu 1000% fix ist es nicht. Es muss der Senat dem Ganzen noch einmal zustimmen. Der wollte am Dienstag zusammentreten für erste Besprechungen. Es wird davon ausgegangen, dass es dann aber sehr schnell geht. Es ist da ein beschleunigter Prozess angekündigt. Eine Mehrheit scheint fast sicher und dann fehlt nur noch die Unterschrift von US-Präsident Joe Biden und der hat angekündigt, dass er die sehr schnell unter das Paket setzen will.
Man hat ja fast so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dieser Mike Johnson eingesetzt worden ist als Speaker, so quasi als Spielball eben von diesem rechten Flügel bei den Republikanerinnen und Republikanern. Jetzt hat es sich so ein bisschen gegen das entschieden, was sie wollten? Heißt das, dass er jetzt tatsächlich auch noch viel schneller vor dem Ende steht als zur nächsten Wahlperiode?
Ja, also er ist sicherlich eingesetzt worden als jemand, von dem man geglaubt hat, dass er leicht zu manipulieren ist und leicht unter Kontrolle zu halten ist. Der erste Teil könnte sich ja auch als richtig erwiesen haben, nur vielleicht von anderen Leuten als von denen, die das geglaubt haben. Wie es jetzt mit ihm weitergeht, ist offen. Es gibt eine bereitliegende, aber noch nicht ausgelöste sogenannte Motion to Vacate. Das ist dieser Misstrauensantrag, über den wir vorher geredet haben, die sozusagen die weit rechts stehenden Republikaner so vor ihm herbaumeln lassen und die sie wahrscheinlich irgendwann mal auslösen werden. Und dann ist die Frage, ob Johnson, der ja jetzt etwas gemacht hat, was den Demokraten sehr wichtig war und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge machen könnte, die den Demokraten wichtig sein werden, unter Umständen die Unterstützung von ein paar Demokraten erhalten wird, um im Amt bleiben zu können. Es braucht dafür ja auch nicht sehr viel. Es werden vielleicht dann 30, 40 Republikaner gegen ihn stimmen bei dem Misstrauensantrag. Bräuchte er also ungefähr gleich viele Stimmen von Demokraten, von denen es ja auch mehr als 200 gibt im Kongress, um ihn im Amt zu halten. Und da lässt sich möglicherweise schon ein Deal abschließen, um seinen Job zu retten und im Wahlkampf Themen auf die Tagesordnung zu setzen, was ja als Speaker seine Aufgabe ist, die den Demokraten helfen oder die ihnen wichtig sind.
Das große Gesicht hinter dieser möglichen Absetzung ist diese Abgeordnete aus Georgia, glaube ich, Marjorie Taylor Greene, die angekündigt hat, sie wird sich jetzt mal überlegen, wie sie weiter tun will, aber es bleibt auf jeden Fall noch spannend.
Die ja auch das Ukraine-Votum torpedieren wollte mit einem Zusatzantrag, der unter anderem Abgeordnete verpflichtet, in der ukrainischen Armee zu dienen, die für dieses Hilfspaket stimmen. Das ist überraschenderweise nicht durchgegangen.
Die immer wieder mit extremen Aussagen auffällt. Aber Manuel, du hast vorher auch schon angesprochen, da geht es jetzt auch schon um den Präsidentschaftswahlkampf für den Herbst, um Donald Trump, um Joe Biden. Wie nützt denn jetzt diese Entscheidung? Ich nehme an, eher Joe Biden, wenn dieses Ukraine-Hilfspaket, nachdem er auch sehr lange quasi gerufen hat, tatsächlich kommt.
Ja, vorderhand ganz sicher. Es ist eine seiner großen Forderungen. Er bringt damit etwas weiter und er kann das Image, das er ja im Wahlkampf transportieren will, dass er jemand ist, der sehr lange im Kongress war, sehr viel Erfahrung hat und dort alle möglichen Deals abschließen kann, die man so vielleicht nicht für möglich gehalten hätte. Das kann er damit sicherlich pflegen. Für Trump sieht es zunächst so aus, als wäre das etwas, was ihm nicht weiterhilft. Aber andererseits, auch Trump hat sich sehr gegen die drohende Abwahl von Mike Johnson ausgesprochen, weil etwas, was er dringend vermeiden will, eine Neuauflage von dem Chaos ist, das im Herbst zu sehen war. Er möchte Ruhe aus dem Kongress haben, was dort genau passiert an thematischen Diskussionen oder vielleicht Gesetzesvorlagen. Das ist für ihn möglicherweise gar nicht so wichtig. Er will, dass die Republikaner wie eine vertrauenswürdige, relativ normale Partei aussehen. Es passt auch ein bisschen in seinen aktuellen Wahlkampf, wo er sich abseits von allerhand radikalen und menschenverachtenden Sprüchen auch als jemand positionieren will, der zum Beispiel beim Thema Abtreibung ja schon von den ganz Radikalen in seiner Partei abgerückt ist. Da hilft es ihm vielleicht auch, wenn er in der Ukraine das Image des russlandtreuen Kandidaten ein bisschen ablegen kann und da nicht allzu sehr in den Vordergrund gestellt wird. Also es ist nicht ganz sicher, dass es nicht am Ende Biden hilft, was auch beigetragen haben könnte dazu, dass letztendlich dieses Gesetz beschlossen worden ist.
Auf jeden Fall sieht man, dass Donald Trump von seinen Ansichten auch leicht abkommen kann, wenn es ihm im Wahlkampf dann vielleicht doch helfen könnte. Jetzt ist jedenfalls mal ein großes und lange erwartetes Hilfspaket für die Ukraine abgeschlossen worden. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, man hört jetzt auch ganz oft im Umfeld des Ukraine-Krieges, es wird jetzt viel darauf ankommen, wie die Wahl im Herbst dann ausgeht zwischen Donald Trump und Joe Biden. Kann man da nicht schon einschätzen, wie sich die beiden dann zur Ukraine positionieren werden, vielleicht auch auf Basis dieser Entscheidungen jetzt?
Bei Biden kann man es leicht einschätzen, da ist anzunehmen, dass er wenig an seiner bisherigen Politik ändern würde, was die Ukraine betrifft. Wobei natürlich möglich ist, dass abhängig vom Kriegsverlauf der Druck auf Kiew auch unter einer Biden-Regierung irgendwann mal steigen würde, wenn es weiterhin nicht ausreichend gut läuft, Gebiete verloren gehen und das Land unter Druck steht, dass man dann irgendwann in so eine Art Verhandlungen oder zumindest Verhandlungsbereitschaft stärker eintreten sollte. Bei Trump ist aus meiner Sicht wenig ausgemacht. Also, dass sein Instinkt eher lautet, dass man mit Diktatoren gerne verhandeln sollte und deren Forderungen auch in Teilen erfüllen sollte, vor allem dann, wenn es solche sind, die er ja eigentlich durchaus mit ein bisschen Bewunderung sieht, wie Wladimir Putin. Daran gibt es, glaube ich, wenig Zweifel. Aber Trump hat natürlich auch schon oft überrascht und es kann auch sein, dass ihn gewissermaßen auch die Sorge umtreibt, dass die USA schwach aussehen könnten unter seiner Führung, wenn jetzt in der Ukraine wirklich kein Deal zustande kommt und das vielleicht katastrophal endet. Also es ist schon möglich, dass er das auch nicht will. Und man darf auch nicht vergessen, so sehr Trump die Partei dominiert, es gibt bei den Republikanern, und das hat man bei dieser Abstimmung jetzt auch gesehen, schon auch immer noch relativ viele, die in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik dann traditionellere Ansichten vertreten und denen das Entgegentreten gegen Russland und damit auch die Unterstützung für die Ukraine schon immer noch wichtig sind. Und das würde bei einer Trump-Präsidentschaft sich sicherlich auch nicht vollständig ändern.
Ich vergleiche das immer gerne mit einem Politkrimi, was sich da im Repräsentantenhaus abgespielt hat auf dem Weg zu diesem sehr wichtigen Paket. Welchen Einfluss das Paket jetzt tatsächlich haben wird auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, werden wir gleich noch besprechen. Aber danke mal dir für die Nacherzählung des Krimis, Manuel Escher.
Danke für die Einladung.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Florian Niederndorfer, du bist unser Experte für den Ukraine-Krieg hier beim Standard. Und nach dem langen Weg bis zum Beschluss dieses US-Hilfspakets, nachdem ja auch der ukrainische Präsident sehr lange gerufen hat, ist jetzt die große Frage, was wird denn das tatsächlich bringen? Und dazu mal die Ausgangslage. Wie dringend braucht denn oder hat denn die Ukraine dieses Hilfspaket schon gebraucht jetzt?
Tobias, absolut dringend. Die Ukraine ist jetzt seit Monaten in der Defensive. Das ist deshalb auch gewählt worden, diese Strategie, weil einfach keine offensiven Schritte mehr möglich waren aufgrund des Mangels, unter anderem an Artilleriemunition. Der Modus, den die Ukraine jetzt seit Monaten fährt, nennt sich aber nicht nur Defensive, sondern aktive Defensive. Das heißt, man hält quasi aktiv die Front. Man probiert manchmal auch kleine Offensivaktionen durchzuführen, kann es aber nicht Meter gut machen oder Gelände zurückerobern. Ein Zweck des Ganzen war sicherlich auch, die russische Armee abzunützen, die eben, weil sie jetzt im Moment in der Offensive ist, auch mehr einsetzen muss. Leider geht seit einigen Wochen diese Rechnung nicht mehr wirklich gut auf für die Ukraine, weil sie mittlerweile zum Beispiel bei Artilleriemunition ein sehr schlechtes Verhältnis aufgebaut hat. 1:5, 1:7, teilweise 1:10. Das heißt, Russland kann bis zu 10-mal so viele Artilleriegranaten verschießen wie die Ukraine. Und irgendwann geht sich das dann einfach nicht mehr aus. Deshalb kommt das Paket jetzt gerade noch rechtzeitig. Auch deshalb, weil die ukrainischen Reserven langsam einfach aufgebraucht werden. Und 2024 war eigentlich nach der Großoffensive letztes Jahr geplant als Konsolidierungsjahr, wo die Ukraine versucht, Gelände zu halten, Material und Soldaten möglichst zu schonen, um dann im kommenden Jahr wieder in die Offensive gehen zu können. Das hat Russland bisher relativ effektiv verhindert, auch mit den zerstörerischen Luftangriffen gegen die Infrastruktur der Ukraine, gegen Großstädte, gegen die Zivilbevölkerung, zuletzt in Kharkiv, aber eben auch mit den Gleitbomben an der Front, wo ganze Stellungen ausradiert wurden mit diesen bisher nicht abzufangenden Gleitbomben der russischen Armee. Und auch die Transportinfrastruktur der Ukraine, über die Ukraine natürlich auch Truppen und geliefertes Material verschicken will. Auch das hat Russland in den vergangenen Wochen recht effektiv angegriffen. Das heißt, alles, was jetzt kommt, wird die Lage für die Ukraine nur besser machen. Denn sehr lange wäre das vermutlich nicht mehr weitergegangen. Ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Irgendwann wäre ganz einfach die Artilleriemunition ausgegangen.
Und was passiert denn jetzt mit dem Geld? Wird das quasi in Artilleriemunition gesteckt?
Nein, natürlich nicht nur. Tatsächlich dürfte die 155 mm Artilleriemunition mal das sein, was die USA als allererstes liefern werden an die Ukraine. Da ist zum Teil das Material eh schon in Europa, in Polen zum Beispiel, oder in den USA, aber schon alles transportbereit. Das heißt, das kann jetzt innerhalb weniger Tage bis Wochen in die Ukraine gebracht werden und dann auch recht schnell an die Front geliefert werden. Insgesamt, dieses Hilfspaket besteht aus mehreren Komponenten. Ein relativ großer Teil, nämlich 23 Milliarden US-Dollar, fließt in die US-Waffenproduktion. Dort werden jetzt erstmal die Bestände der US-Armee wieder aufgefüllt, denn die USA können natürlich nur dann liefern, wenn sie selber genügend in ihren Arsenalen noch haben. Ein anderer großer Teil, 14 Milliarden, geht an US-Rüstungsunternehmen. Dort sollen moderne Waffensysteme für die Ukraine hergestellt werden. Und auch die Ausbildung der ukrainischen Soldaten und die Zusammenarbeit der Geheimdienste, die ja essentiell wichtig ist für die ukrainische Kriegsführung, wird dort mit 11 Milliarden gestützt und 8 Milliarden werden laut dem Repräsentantenhaus in die Zivilverwaltung der Ukraine investiert. Das heißt, dass Kiew die Grundversorgung aufrechterhalten kann, Pensionen zahlen, Gehälter der Beamten und Beamtinnen. Was genau für Waffen da jetzt in diesem Paket enthalten sind, ist aus taktischen Gründen unter Verschluss gehalten worden bisher. Es gibt aber einige Indizien, eben die angesprochene Artilleriemunition, dann die sogenannten ATACMS-Raketen, das sind technisch gesehen Kurzstreckenraketen, die aber doch größere Distanzen überwinden können und zum Beispiel Ölwaffendepots oder Munitionsdepots aus sicherer Distanz treffen können, zum Beispiel auf der Krim oder hinter den russischen Linien. Laut dem russischen Portal Medusa, das ist ein unabhängiges Portal, könnten auch Munitionspakete und Ersatzteile für die ebenso lange erwarteten F-16-Kampfjets in diesem Paket enthalten sein. Bisher fliegen noch keine F-16-Kampfjets auf Seiten der Ukraine, aber zumindest wird jetzt mal Munition und Ersatzteile bereitgestellt. Das könnte darauf hindeuten, dass sich da in den nächsten Monaten mal was tut. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat zuletzt vor allem Luftabwehrmunition darum gebeten, weil tatsächlich der Ukraine die Luftabwehr in den letzten Wochen ganz dramatisch ausgegangen ist und weder die Gleitbomben noch die Drohnen, die Russland gegen die Ukraine ins Feld zieht, effektiv bekämpft werden können. Das heißt, auch dieser Punkt wird zu den ersten Teilen der US-Hilfe jetzt gehören.
Also zusammengefasst ist in dem Paket so quasi von allem ein bisschen was drinnen und alles bitter nötig. Und du hast vorher gesagt, vor dem Paket hätte man noch ein paar Monate durchgehalten. Mit diesem Paket, wie lange kann man da jetzt noch durchhalten?
Manche Fachleute gehen davon aus, dass es erstmal für ein Jahr reicht. Bisher haben die USA die Ukraine mit 74 Milliarden Dollar militärisch unterstützt. Jetzt kommen 61 dazu. Das ist also schon ein großes Stück. Gleichzeitig hat man da jetzt seit November drauf gewartet und es haben sich große Löcher in den ukrainischen Arsenalen aufgetan. Also man spricht davon, bis zu einem Jahr könnte die Ukraine jetzt ein bisschen weniger haushalten müssen, denn gerade die Artilleriemunition wurde sehr stark rationiert. Die Luftabwehr wurde sehr stark rationiert. Man hat überlegen müssen, schützt man Großstädte oder schützt man die wichtigen Frontstellungen? Das Problem ist aber eben, dass Russland vermutlich dieses Zeitfenster jetzt nutzen wird für seine Zwecke, bis die Lieferungen eintreffen. Vor allem Raketen und Luftabwehr brauchen ein bisschen länger als die Artilleriemunition. Da gehen Fachleute davon aus, dass sich die russische Offensive jetzt erstmal noch verstärken wird, bevor die Ukraine sich dagegen ausreichend wehren kann.
Die US-Unterstützung ist die eine Sache. Es wird aber auch immer viel über europäische Unterstützung geredet. Müssen die Europäer mit ihren Militärhilfen jetzt quasi auch nachziehen nach diesem Riesenpaket aus den USA?
Ja, sicher. Also wie gesagt, die Ukraine hat jetzt wahrscheinlich maximal ein Jahr gewonnen. Langfristig bleiben die USA aber ein Unsicherheitsfaktor. Denn es ist nicht gesagt, wie es weitergeht. Sollte US-Präsident Biden die Wahl verlieren und Trump zurückkehren ins Weiße Haus, das ist, glaube ich, ein sehr riskantes Spiel, sich jetzt komplett auf die USA zu verlassen. Sowohl die Ukraine als auch Europa sollten sich natürlich jetzt um andere Lieferanten vielleicht umschauen. Seit November ist das Paket jetzt festgehangen im US-Kongress und da ist sicher auch deutlich geworden, wie abhängig die Ukraine, aber eben auch Europa von den USA sind. Großbritannien hat deshalb jetzt heute sein bisher größtes Hilfspaket für die Ukraine versprochen, der britische Premier Sunak. Das beinhaltet die schnelle Lieferung von Munition, Flugabwehr, Drohnen und technischer Unterstützung. In Deutschland wird seit Wochen über neue Unterstützung für die Ukraine gesprochen. Ein drittes Patriot-Flugabwehrsystem wird oder wurde vielleicht sogar schon geliefert. Also es tut sich was, aber wenn es so weitergeht, ist das wohl auf jeden Fall zu langsam. Denn irgendwann werden die USA dann vermutlich nicht mehr in diesem Ausmaß zur Verfügung stehen wie bisher.
60 Milliarden Dollar klingt nach viel. Du hast doch gesagt, das kauft jetzt schon einige Zeit. Aber ist das wirklich genug, damit sich die Ukraine erfolgreich verteidigen kann? Also wird man damit wirklich einen Unterschied machen können auf dem Schlachtfeld?
Ja, also wie gesagt, die Ukraine hätte wohl jetzt auch ohne dieses Paket einige Monate noch durchhalten können mit dieser Strategie der aktiven Verteidigung. Mit diesem Paket ist man wesentlich besser aufgestellt. Also es wird davon ausgegangen, dass die Front jetzt doch innerhalb von wenigen Wochen deutlich stabilisiert wird, dass die Städte und auch die Truppen wieder besser geschützt werden können vor russischen Luftangriffen, dass vielleicht sogar kleine Offensivaktionen wieder möglich sein werden in den kommenden Monaten. Denn es wird damit gerechnet, dass Russland im Frühling oder im Sommer eine neue Großoffensive durchführt. Das heißt, dieses Paket der USA kommt jetzt zum fast letztmöglich guten Zeitpunkt, um der Ukraine da eine Chance gegen die russische Großoffensive einzuräumen. Eine große Gegenoffensive, so wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben, das kann fast ausgeschlossen werden, in diesem Jahr auf jeden Fall auf Seiten der Ukraine. Dafür fehlt es einerseits noch an Waffensystemen, aber andererseits vor allem an Soldaten, denn Soldaten sind der Faktor, bei dem der Westen der Ukraine im Moment nicht helfen kann. Das muss die Ukraine selber machen durch Mobilisierungen. Das ist alles schwierig. Große Opfer hat das Land schon gebracht und die Politik schreckt bisher vor einer weitreichenden Mobilisierung zurück. Das kann der Westen aber auch nicht für die Ukraine lösen, das ist das Problem leider.
Und trotzdem ist es auch von wenigen Hoffnungsschimmern im Ukraine-Krieg, dass jetzt zumindest wieder genügend Mittel kommen, damit sich die Ukraine weiter erfolgreich verteidigen kann, so wie es jetzt ausschaut. Laura Niederndorfer, vielen Dank dir auch für die Analyse heute.
Sehr gerne.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch tiefer in die Hintergründe des Ukraine-Kriegs eintauchen wollen, dann kann ich Ihnen unsere Thema des Tages Sonderserie Der Ukraine-Krieg erklärt empfehlen. In der vergangenen Folge haben wir zum Beispiel mit einer Filmemacherin geredet, die in einer belagerten Stadt in der Ukraine mehrere Tage gearbeitet hat. Und am kommenden Freitag wird der dritte und letzte Teil unserer Serie erscheinen zur neuen Weltordnung, die der Ukraine-Krieg mit sich bringt. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Und nach einer kurzen Pause machen wir noch weiter mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Wir sprechen unter anderem über chinesische Spione in Deutschland und über einen etwas übermotivierten Finanzbeamten. Wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Deutschland wurden mehrere Personen festgenommen, weil sie für China spioniert haben sollen. Der prominenteste Fall betrifft einen engen Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah, der für die rechte Partei als Spitzenkandidat bei der EU-Wahl im kommenden Juni antritt. Krah sagt, er habe wegen seiner Wirtschaftskompetenz mit dem Deutsch-Chinesen zusammengearbeitet und nichts über seine Spionagetätigkeiten gewusst. Das Pikante, der festgenommene Mann soll sich laut Medienberichten vor einigen Jahren schon beim deutschen Verfassungsschutz gemeldet haben, um als eine Art Doppelagent Informationen über China zu liefern. Die Behörden haben das aber abgelehnt. Und der Fall des AfD-Mitarbeiters war auch nicht der einzige Verdacht auf chinesische Spionage in Deutschland. Erst gestern am Montag wurden 3 Personen festgenommen, weil sie deutsche Militärtechnik nach Peking verraten haben sollen. Zweitens, es gibt erste Ergebnisse aus der Untersuchung zum umstrittenen Palästinenser-Hilfswerk der UN, dem UNRWA. Zur Erinnerung, das Hilfswerk versorgt viele Menschen in Gaza mit Nahrung oder Medizin. Israel hat die Organisation aber beschuldigt, eng mit der Hamas zusammenzuarbeiten oder sogar am Terroranschlag vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Eine Untersuchungskommission ist jetzt zu dem Schluss gekommen, dass für die israelischen Anschuldigungen nicht genügend Beweise vorliegen. Allerdings wurde auch betont, dass die konkrete Verstrickung von einzelnen Personen mit der Hamas von einer anderen Kommission untersucht wird und noch nicht ausgeschlossen werden könne. In jedem Fall wurde Handlungsbedarf für mehr Neutralität beim UNRWA festgestellt. Seit die Vorwürfe gegen das Hilfswerk bekannt geworden sind, haben viele Länder ihre Unterstützungszahlungen eingestellt, unter anderem auch Großspender USA oder auch Österreich. Und drittens.
Es ist meiner, mein Eigen, mein Schatz, sagte Bildo Beutlin. Herzlich willkommen zur Produktpräsentation vom Bundesschatz.
Wir hören Markus Stix, den Geschäftsführer der Bundesfinanzagentur in Österreich, bei der Vorstellung des sogenannten Bundesschatzes. Eigentlich geht es da um eine trockene Finanzanlage. Privatpersonen können dem Staat 100 Euro oder mehr geben, sich eine bestimmte Laufzeit ab einem Monat aufwärts aussuchen und bekommen dafür dann eine Verzinsung von bis zu 3,5%. Das Ganze soll verlässlich und sicher sein, weil es keine Zinsschwankungen gibt. Und dann gibt es da auch noch eine Option auf eine umweltfreundliche Anlage. Aber all das war dem zuständigen Finanzbeamten dann wohl etwas zu langweilig, weshalb er die Präsentation eben mit Zitaten aus J.R.R. Tolkiens Hobbit bzw. Herr der Ringe aufpeppen wollte. Wie gut ihm das gelungen ist, das beurteilt am besten jede und jeder für sich selbst.
Es gibt noch einen anderen, der hat es mit noch mehr Nachdruck ausgedrückt, nämlich Gollum. Mein Schatz.
Alle weiteren wichtigen Updates zum Weltgeschehen können Sie wie immer auf der Standard.at nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Finanzpodcast Lohnt sich das? Da geht es um die Frage, ob genau jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Hauskauf ist. Lohnt sich das? Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Anregungen oder Feedback für uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das mit einem Abo. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Eine Info noch in eigener Sache. Wenn Sie Thema des Tages mal live sehen wollen, dann können Sie das am Samstag, dem 4. Mai in Innsbruck machen, nämlich um 19 Uhr. Da wird eine Thema des Tages Live-Folge aufgezeichnet mit dem Thema »Droht der Dritte Weltkrieg?« Der Eintritt ist frei und mehr Infos finden Sie auf journalismusfest.org. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.